Wer von uns war gewohnt, an der Stelle im Vers, zum Beispiel beim letzten, wo es heißt, wo ich gehe, sitze und stehe, wer war da gewohnt, das langsam zu sehen? Noch eine Anzahl, ja. Das ist verschieden gesungen worden. Manchmal, wo ich gehe, sitze und stehe. Das ist schön. Jedes hat seine Schönheit. Aber neuerdings, auch in der Kirche wird es schneller gesungen, ja? Oder nicht? Wird immer noch?
Unterschiedlicher, es gibt ja, wo ich stehe.
Wird immer noch heute?
Nicht überall.
Dann wollen wir zu Beginn beten. Wir stehen dazu auf. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast in deinem Sohn Jesus Christus ganz besonders. Und wir danken dir, Herr, dass durch ihn wir zu dir gekommen sind. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Sieg gewonnen hast über Tod, Sünde und Teufel. Und dass wir in dir geborgen sind und dass du unser Sieg bist. Und dass wir in dir bestehen können, bewahrt bleiben für die Hoffnung, die du für uns geplant hast. Und wenn wir heute Abend noch einmal darüber nachdenken, was das für uns bedeutet und wie wir uns entsprechend zu verhalten haben, dann bitten wir dich, Herr, lass uns wie Kinder zu deinen Füßen sitzen und von dir, von deinem Heiligen Geist geführt werden. Lass uns, Herr, heute Abend in die Wahrheit geführt werden, die du für uns hast. Wir können nicht alles auf einmal lernen, aber du lehrst uns Stück für Stück. Und wir bitten dich, Herr, lass uns heute Abend aus deiner Fülle nehmen. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Herzen und Sinne bewahrst in Christus Jesus von allem Störenden, das mit uns gekommen ist vom Alltag her. Und lass uns jetzt, Herr, mit offenen Ohren, mit einem inneren, offenen Auge zu dir gerichtet, lauschen und sehen, was du für uns bereithältst. Schenke viel Gnade, Herr, zu rechtem Reden und zu rechtem Hören. Amen.
Amen.
Wir haben versäumt, etwas bekannt zu geben, das vielleicht am Anfang hätte gesagt werden sollen. Wir haben jetzt noch außer diesem zwei Abende und dann noch drei Vormittage bis Donnerstagvormittag. Also, wenn jemand eine Frage haben sollte, darf er sie auf einen Zettel schreiben und mir zukommen lassen, unmittelbar oder über einen anderen, sodass man auf diese Fragen eingehen kann. Ich verspreche Ihnen, alle Fragen zu beantworten. Und wenn es auch nur mit drei Wörtern ist, ich weiß nicht. Also, vorweg heute Abend zwei Texte, nicht aus dem ersten Petrusbrief. Zuerst aus dem Jakobusbrief. Jakobus, Kapitel 2, es ist der letzte Vers. Jakobus 2, 26. Denn so wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Die zweite Stelle finden wir in der Offenbarung, Kapitel 19. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 10. Und ich fiel nieder vor seinen Füßen, ihn zu huldigen, Und er sagt zu mir, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin ein leibeigener Knecht, zusammen mit dir und deinen Brüdern, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, huldige ihn. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung oder der Prophetie. Das eine Wort kommt aus dem Deutschen, das andere aus dem Griechischen, bedeutet dasselbe. Die Bibel kann man mit einem Labyrinth, einem Irrgarten vergleichen. Man kann irgendwo beginnen und dann eine kürzere oder längere Strecke durch sie einen Weg finden bzw. bauen, Kette an Kette Stationen finden, die miteinander verbunden sind. Es gibt viele solche Wege, solche Systeme, solche Züge durch die Heilige Schrift bzw. durch einen Teil der Heiligen Schrift. Wenn die Jehovas Zeugen an die Tür kommen, haben sie einen solchen Weg anzubieten. Treffen wir einen anderen aus einer anderen Glaubensrichtung, sei sie eine Sekte oder eine evangelikale oder eine sonst christliche, wenigstens dem Namen nach. Es gibt viele solche Wege, die, wenn sie uns angeboten werden, sehen sie sehr logisch an. Ja, so könnte es sein. Und wer sich nicht auskennt in der Bibel, für den ist das dann oft sehr überzeugend. Aber sie führen nicht alle zum selben Ziel. Die Bibel bietet viel an Erkenntnis und Weisheit an. Und man kann allerlei Themen dort studieren. Man kann sich über sehr vieles unterhalten. Und das ist auch geschehen in der Geschichte der Bibel. Unbekehrte Menschen, nicht Wiedergeborene, haben reichlich Stoff, sich zu unterhalten über biblische Themen. Und das geht, ohne dass sie sich bekehren müssen. Aber wollen wir zum Ziel kommen in diesem Irrgarten, das heißt in diesem Labyrinth, wollen wir den Weg finden, der tatsächlich unten zum Ziel führt, dann brauchen wir einen Schlüssel. Wir brauchen dann nicht allzu lange zu suchen, wo der Weg geht, denn wir haben schon den Schlüssel von Anfang an. Das heißt, wir haben gleichsam eine Karte, eine Landkarte, einen Plan, nach dem wir uns durch den Garten finden können. Dieser Plan bzw. dieser Schlüssel ist uns im zweiten Vers gegeben. Der zweite Vers, Offenbarung 19, Vers 10, kann im Lichte von Jakobus 2, Vers 26 besser, denke ich, verstanden werden. In beiden Texten ist von einem Geist die Rede. Der Geist Jesu ist das Zeugnis der Weissagung. Ohne den Geist ist der Leib tot. Darf ich sagen, dass ohne den Geist Jesu der Leib der Schrift tot wäre? Wenn wir nicht diesen Schlüssel hätten wir eine lebendige Schrift? Wenn Jesus nicht in der Schrift wäre, dann würde uns sehr vieles fehlen, nicht wahr? Und wenn wir Jesus nicht erkennen als die Mitte und den Schlüssel der Schrift, dann kann die Schrift uns ein verschlossenes Buch bleiben. Jesus ist von Anfang an bis zum Schluss der Geist dieses Buches. Aber es genügt nicht, das zu wissen, dass es Jesus ist. Ich kann dennoch die Bibel lesen und forschen und nicht zum Ziel kommen, wenn ich nicht zu ihm komme. Er ist zwar hier, aber wenn ich nicht zu ihm in der Schrift komme und wenn ich nicht glaube, was die Schrift sagt, dass er nicht nur in der Schrift ist, sondern er ist wirklich da im Geiste, und dass es möglich ist, eine lebendige, persönliche Beziehung zu ihm haben, kann es wieder umsonst sein. Der Jesus der Schrift ist ein Jesus, der mir gleichsam in die Augen schaut und mich einlädt zu einer lebendigen Beziehung zu ihm. Und wenn das der Fall ist, dann lese ich die Heilige Schrift mit ganz anderen Augen und höre mit ganz anderen Ohren, nicht wahr? Die Schrift ist wirklich eine kostbare Schrift. Da brauche ich mich nicht zu verlieren in den, wie viel auch, Haushaltungen. Einige halten sehr viel von den Haushaltungen oder Dispensationen in der Heiligen Schrift. Nun gibt es Theologen verschiedener Glaubensrichtungen, die auch von Haushaltungen gesprochen haben. Der eine spricht vielleicht von 2, der andere vielleicht von 3, der andere von 7, der andere vielleicht von noch mehr. Man kann sich also verlieren in einer Diskussion über dieses Thema. Und es ist ein reiches Thema und es bringt sehr viel. Man kann über Israel sprechen. Ein sehr interessantes Thema. Das zieht sich durch einen großen Teil der Heiligen Schrift. Wir gingen spazieren mit einigen Brüdern, irgendwo in Deutschland einmal, und einer war auch ein Lehrer der Heiligen Schrift. Und er sprach über die Offenbarung, das für Entdeckungen er und seine Frau gemacht hatte. Alles nur Israel, sagt er. Israel, Israel. So. Ja, wenn man die Offenbarung mit dieser Brille liest, dann kann das Hand und Fuß bekommen und du bist begeistert, jetzt habe ich es gefunden. Ja? Aber die Mitte der Offenbarung ist Jesus, nicht Israel. Das steht schon am Anfang der Offenbarung. Man sollte die ersten Verse nicht überlesen und gleich zu Israel springen. Es gibt viele Themen, die wir besprechen könnten. Man könnte über wissenschaftliche Fragen sprechen. Das wäre höchst interessant. Die Bibel ist voll von wissenschaftlichen Angaben. Aber man könnte sich verlieren und nicht zum Ziel kommen. Denn das ist nicht, weshalb uns die Bibel geschrieben wurde. Sie wurde uns nicht geschenkt, damit wir nun irgendwie einen Schlüssel haben zum Verständnis der Schöpfung. Es gehört dazu, sie ist ein Schlüssel zu vielem in der Schöpfung. Aber nur mit der Bibel werden wir nicht sehr weit kommen, wenn wir Wissenschaft studieren wollen. Dazu ist sie nicht gegeben. Sie ist aber ein Buch der Realität. Und sie spricht zu uns in dieser echten Welt. Und so wie wir sie erleben, so ist sie auch hier. Aber die Mitte ist Jesus. Es gab vor längerer Zeit, vielleicht im 18., Anfang des 18. Jahrhunderts, ich kann es jetzt nicht genau sagen, einen französischen Philosophen. Er war katholisch. Aber er war wohl durch die sogenannten Janseniten gestoßen auf das Evangelium in der Bibel. Es war eine erweckliche Bewegung innerhalb der katholischen Kirche und besonders wohl gesegnet, gefördert im Segen durch einen Bischof, dessen Namen mir jetzt entfällt. Dieser Philosoph war auch ein Wissenschaftler. Übrigens, er ist es, der den Bus, ja, den Personenbus, erfunden hat einmal. Anfänglich natürlich mit Pferden gezogen. Aber er sah die Leute auf der Straße und plötzlich fiel ihm was ein. Und er hat angefangen, eine Skizze zu machen. Und so entstand der Bus, der nun viele Menschen auf einmal befördern konnte. Dieser Philosoph, der Name dieses Menschen, ist sehr bekannt. Und ich denke, wenn ich ihn nenne, wissen Sie sofort, wer es ist. Es ist Blaise Pascal. Blaise Pascal hat nie eine Schule besucht. Eine solche, wie wir sie kennen. Sein Vater hat ihn unterrichtet. Er hatte wohl Pläne für den Sohn, aber als ihn eines Tages spielen sah auf dem Boden, als kleiner Junge, merkte er, was da drinnen steckte und er sagte, nee, das ist es nicht. Und er ließ ihm gewissermaßen freien Lauf. Wie gesagt, der Mann kam in Kontakt mit dem Evangelium von Jesus Christus und hat Jesus wirklich lieb gewonnen. Und er ist es, der uns den Spruch gegeben hat, er geht etwa so. Jesus ist die Mitte, Jesus Christus ist die Mitte von allem, das da ist. Der ganzen Schöpfung. Schon in der Wissenschaft, nicht nur im Geistlichen, hat er das erkannt. Jesus Christus ist die Mitte, er ist das Ziel. Besonders in der Schrift ist das der Fall. Und wir wollen vorsichtig sein, wenn wir die Schrift lesen, dass wir uns nicht verlieren auf allerlei Nebenwegen, die auch sehr interessant sein können und viel Landschaft zu besehen geben, wenn wir diesen Weg folgen. Aber wenn es nicht Jesus ist, deren Ziel ist, dann haben wir vergebens dort die Bibel gelesen. Der Apostel Petrus weiß uns, Jesus vor Augen zu führen. Das ist mir wichtig geworden. Von Anfang bis Ende, immer wieder kommt dieser Name vor, wie auch bei Paulus. Und dann schreibt er etwas für ihn. Nicht nur Johannes darf sagen, er sei der Jünger, den Jesus liebte. Auch Petrus ist das wichtig geworden. Und er liebt seinen Herrn. Wir wissen ja, wie Jesus ihn einmal geprüft hat, gerade an dieser Stelle. Und Petrus kann nur antworten, Herr Jesus, du weißt, dass ich dich gern habe. Dreimal hat er ihn verleugnet. Und es muss deine vollkommene Wiederherstellung geschehen. Ne? Und die ist geschehen. Und von dem Zeitpunkt an war es nie eine Frage mehr. Hat Petrus den Herrn Jesus lieb? Ich hoffe, dass bei uns nie in Frage gestellt wird, ob wir Jesus lieb haben oder nicht. Deshalb lobt der Apostel Petrus unseren Herrn Jesus und seinen Vater auf diesen langen Text, den Versen 3 bis 12. Er nimmt sich Zeit. Dieses Lob Gottes dreht sich um den Sohn Gottes, Jesus Christus. Durch ihn den Vater loben. Durch ihn ist er zu neuem Leben gekommen. Durch ihn ist er zu einer neuen Hoffnung gekommen. Durch ihn hat er Sündenvergebung. Durch seine Auferstehung ist eine neue Tür geöffnet, ein neues Panorama, eine neue Landschaft des Lebens, das ewig ist. Wir kommen also zurück zu 1. Petrus Kapitel 1. Nach dem Lob Gottes, das wir in den Versen 3 bis 12 haben, haben wir einen Hinweis auf unsere Verantwortung. Nachdem wir so große Vorrechte in Erinnerung gebracht, nachdem uns so viele Vorrechte in Erinnerung gebracht worden sind durch dieses Lob. Deshalb, sagt der Apostel dann, in Vers 13. Deshalb gibt es einiges zu beachten in unserem praktischen Leben 7 Tage in der Woche. In aller unserer Lebensführung, sagt er. Das heißt, Jesus Christus will Herr sein über jeden Tag der Woche und 24 Stunden des Tages. Nichts in unserem Leben darf ihn auslassen, wo immer wir sind, was immer wir tun, was immer wir denken. Jesus soll der Herr sein. Paulus schreibt einmal an die Korinther, die auch sehr viel Fantasie hatten und wo allerlei Irrwege entstanden waren. Und dann schreibt er, meine Absicht in meinem Dienst ist es, meine Aufgabe ist es, jede Auffassung, jeden Gedanken, jede Idee unter den Gehorsam Jesu Christi zu bringen. Und wenn ich das bei euch gemacht habe, wenn es mir bei euch gelungen ist, dann ziehe ich weiter. Aber ganz besonders von Korinth, ließ er sich aufhalten in seinem Dienst. Einmal in Troas. Eine Tür wurde ihm geöffnet, zu evangelisieren. Aber nein, er konnte nicht seine Gelegenheit wahrnehmen. Titus war nicht da. Und Titus war nach Korinth gegangen, um da nach dem Rechten zu schauen. Und er war noch nicht zurückgekehrt. Und die hatten abgemacht, sie wollten sich treffen. Und Titus ist noch nicht da. Was ist in Korinth los? Er ist unruhig und er muss weiter. Wahrscheinlich wusste er die Route, die Titus nehmen wollte. Und dann sind sie sich irgendwo begegnet. Und dann ist Paulus zur Ruhe gekommen. Titus war ein ausgezeichneter Seelsorger. Wir hören nicht viel von ihm. Aber Paulus weiß, ihn hoch anzuschreiben, wenn es um Korinth geht. Jeder Gedanke, und das wird auch Titus gewusst haben zu betonen, muss unter die Herrschaft von Jesus Christus kommen. Und darin haben wir uns zu üben, was immer uns vor den Weg kommt. Ja. Ist Jesus Christus Herr in dieser Angelegenheit? Das ist das Geheimnis. Und wenn dieses Geheimnis da ist, und wir haben den Schlüssel, dann können wir damit vieles an Antwort finden in der Heiligen Schrift für allerlei Fragen im Leben. Georg Müller machte es sich zum Prinzip, zum Grundsatz. Wenn er eine Frage hat in irgendeiner Beziehung, fing er an, die Bibel zu lesen. Irgendwo musste die Antwort sein. Aber auch für ihn war Jesus Christus die Mitte. In den Versen 13 bis 16, mit denen wir uns heute Morgen besonders befassten, oder war es gestern Abend? Ich habe jetzt nicht mehr alles im Auge oder im Gedächtnis. Auf jeden Fall haben wir uns mit diesen Versen befasst. Dort haben wir eine Mitte. Ich sollte es so sagen, ab Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10 haben wir eine Einheit, einen Teil des Briefes. Der erste Teil nach dem Eingangsgruß ist das Lob Gottes in den Versen 3 bis 12 von Kapitel 1. Und dann ist der nächste Hauptteil, die Verse 1, 13 bis 2, Vers 10. Und in diesem Teil betrachtet er seine Leser als wiedergeborene Menschen, die in einer verlorenen Welt leben und dort jetzt ihr Leben, ihr neues Leben unter, das heißt, sich zu bewähren haben als Menschen des neuen Lebens. Wie sieht es aus, wenn Menschen, die in eine andere Welt hineingeboren worden sind, aber immer noch in dieser Welt leben, wie kommen sie da zurecht? Um ihnen zu helfen, als zum großen Teil vielleicht jungen Christen, um ihnen zu helfen, erlässt er vier Aufforderungen oder Aufrufe. Der erste, das sind die vier Abschnitte, jeweils mit einem Aufruf und mit einer Aufforderung. Die Verse 13 bis 16 bilden den ersten Unterteil. Und dort ist die Mitte bzw. der Gedanke, der Aufruf, um den die Verse drehen, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. In Vers 13 haben wir diesen kurzen Satz, um den sich dann der Rest dreht. Setzt eure Hoffnung ganz und gar gezielt vollkommen auf die Gnade. Die Gnade, die kommt, wenn Jesus kommt. Im nächsten Teil, den Versen 17 bis 21, hat er noch einen Aufruf, um den die Verse dort kreisen. Führt euer Leben in Furcht. Führt euer Leben in Furcht. Ab Vers 22 bis Ende des Kapitels, Vers 25, ist die Mitte oder der Hauptgedanke, liebt einander. Den finden wir gegen Ende des Verses 22. Das ist der Satz, um den der Rest dieses Abschnittes sich dreht. In Kapitel 2, wenn man den Satz oder diese Sätze studiert, merkt man, die Gedanken kreisen um einen Ausdruck oder einen kurzen Satz in Vers 2. Seid begierig nach der Milch des Wortes. Ja, wenn uns Jesus lieb geworden ist und die Geschwister uns lieb geworden sind, liebt einander, dann ist auch das Wort von Jesus Christus in gemeinsamer Betrachtung lieb. Und da spricht er über diesen Gedanken unserer Liebe zum Wort Gottes. Und das bringt uns dann zum Ende dieses Hauptteils. Von dort an, Kapitel 2, Vers 11, geht er noch weiter in diese Problematik. Wie leben wir als Christen in dieser Welt? Wir leben in beiden Welten und gleichsam zwischen zwei Welten. Wir sind weder in der einen noch in der anderen zu Hause und gängeln gewissermaßen zwischen diesen beiden Welten. Wie verhalten wir uns jetzt in dieser Welt, zu der wir aber nicht gehören? Wir gehören zu einer anderen Welt, aber wir sind noch nicht dort. Nachdem er uns Grundsätzliches gesagt hat, in diesem zweiten Hauptteil, wie eben ausgeführt, ich gebe Ihnen jetzt einen kleinen Überblick, sodass Sie weiter studieren können, in dem dritten Hauptteil, ab Kapitel 2, Vers 11, betrachtet er uns oder seine Leser in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Sie merken, er geht ins Detail. Die einen Christen leben dort, die anderen leben dort, diese leben dort. Und nun hat er ein Wort für alle Christen in den verschiedenen Lebensbereichen. Auch für die Ehe, Kapitel 3, die ersten Verse, 1 bis 7. Die Hausknechte oder die Sklaven, die schwierige Herren haben. Also überall hat er Hilfen, ganz praktische Hilfen. Wie kann man fertig werden als Christ, als Bürger einer anderen Welt, in dieser Welt, in die Gott uns hineingestellt hat? Da merkt man, Gott hat uns hier belassen, um gewisse Aufgaben zu erfüllen. Wir sind seine Boten hier. Wir sollen Salz und Licht sein in dieser Welt. Das ist unsere zweifache Aufgabe. Jetzt, ich weiß nicht, ob Sie den Vers noch im Kopf haben. Vielleicht zuerst, wo befindet sich dieser Gedanke Salz und Licht? Weiß das jemand? Wie bitte? In der Bergpredigt, Kapitel 5. In der Bergpredigt, Kapitel 5, 14, 15, wird es sein. Ihr seid das Salz, wo?
Der
Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Was ist der Unterschied zwischen Welt und Erde? In diesem Fall lernen wir den Unterschied von dem, was wir sein sollen. Licht verscheucht Finsternis. Die Welt ist die finstere Welt, in der wir als Fremdkörper Lichter sein sollen. Parallelstelle, Philipper Kapitel 2, ab etwa Vers 16 vielleicht. Ihr seid wie leuchtende Himmelskörper in einer dunklen Welt. Ihr sollt leuchten hinein in diese Welt. Jesus ist das Licht. Wir beziehen unser Licht von ihm. Wir sind Lichtkörper, sind hineingestellt in diese Welt und sollen hier Licht sein. Finsternis verscheuchen. Das ist unser neuer Auftrag. Das ist unser Auftrag des Evangeliums. Aber die Gemeinde Gottes, die Menschen Gottes, das Volk Gottes, hatte schon von Anfang an bereits einen Auftrag. Zum Teil war es auch dieser Auftrag, das kann man schon sagen, denn es war ja auch Evangelium im Alten Testament. Die Schrift sagt uns, dass dort Evangelium verkündet wurde. Aber am Anfang der Bibel, bevor der Mensch in die Sünde fällt, ist von noch einem anderen Auftrag gesprochen. Und diesen Auftrag zu identifizieren, zu kennzeichnen, das ist etwas schwierig. Als ich vermehrt, schwer mich daran machte, über dieses Thema zu arbeiten, fiel es mir schwer, diesen Auftrag zu kennzeichnen. Ich wusste um ihn, wir sollen ja Salz sein auf dieser Erde. Das heißt übrigens, was macht Salz? Es bewahrt. Also muss etwas Gutes da sein, das nicht untergehen soll, ja? Die Erde ist die Welt, die Gott geschaffen hat. Und sie ist immer noch an und für sich gut. Übrigens, sie ist nicht gefallen, darf ich das einmal so sagen. Wir sprechen immer wieder von einer gefallenen Welt. Aber was da gemeint ist, ist etwas anderes, als das Wort fallen eigentlich meint. In christlicher Sprache, in theologischer Sprache, in christlicher Sprache heißt fallen in die Sünde hineinsteigen. Der Mensch ist gefallen, weil er sündigte. Man sprach früher von gefallenen Mädchen, weniger von gefallenen jungen Männern. Das hätte man vielleicht eher tun sollen. Vielleicht zuerst von gefallenen Eltern, weil sie nicht ihren Aufgaben nachkamen. Aber immerhin, wir wissen, was das Wort gefallen bedeutet. Gefallen, sagt Paulus, ist die Schöpfung nicht. In Römer Kapitel 8. Sie hat keine Schuld an ihrem Zustand. Sie befindet sich in einem Zustand, der in der Tat so aussieht wie der eines Gefallenen. Aber bei der Schöpfung ist dieser Zustand nicht auf ihr, auf sie zurückzuführen. Das soll unterschieden werden. Der Zustand der Schöpfung ist zurückzuführen auf den Menschen, der in die Sünde fiel. Aber auch er hat nicht dieses Los der seiner Umwelt herbeigeführt. Bei ihm ist der Grund und die Ursache zu finden, aber er hat nicht die Handlung gemacht, sodass die Welt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das müssen wir auch unterscheiden. Auch ist es nicht der Teufel, der Krankheit und Riss in die Welt hineingebracht hat. Nein, wer ist es? Kein weniger, kein geringer als Gott selbst. Gott selbst sprach anschließend am Sündenfall. Wir wissen, wie Gott gesprochen hat zu Adam und Eva. Ja, jedes hat sein Los bekommen. Das war nicht immer ein Fluch. Das war schwer, dieses Loses, aber es war genau das Richtige. Es diente beiden zur Bewahrung. Was dort gesagt wird, gerichtet wird an Adam und an Eva, ist ein großes Stück Bewahrung für beide. Und ferner treibt sie zu ihrem Schöpfer hin, zu Gott, um dort Gemeinschaft und Geborgenheit zu suchen. Dies ist ein Los, das den Menschen ziehen soll oder treiben soll zu Gott und fragen und rufen nach einem Erlöser. Aber die Ursache für ihr Los ist Gott. Er hat ihnen dieses Los beschert. Bevor sie sündigten, hat er ihnen eine Aufgabe gegeben, den Garten zu pflegen, zu hüten. Dieser Auftrag ist nie zurückgezogen worden. Den hat Jesus erneuert, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Bewahrt alles Gute, das noch da ist. Wo Böses ist, bringt Licht hinein, bringt jeden Gedanken und den Gehorsam Christi. Aber wo noch etwas Gutes ist, auch bei Unbekehrten, auch in der Kultur, bewahrt das, hütet das. Es ist von mir, Jakobus sagt, alle gute Bescherung. Jede gute Gabe kommt von oben. Ja. Das können wir bei den Heiden finden. Ich weiß nicht, wer von uns sich etwas damit befasst hat. Unsere Tochter verbrachte einige Zeit auf Irian Jaya. Es gehörte zu Indonesien. Und dort hatte ein Missionar, ein Missionswissenschaftler gearbeitet, dem einiges aufgefallen war. Das können Sie lesen. Die Anfänge seiner Überlegungen können wohl in dem Buch Friedenskind nachgelesen werden. Im nächsten Buch, Herren der Erde, glaube ich, ist das nächste Buch. Da wird einiges weiter ausgeführt. Er hat noch weitergearbeitet. Wir hatten ihn an einer Konferenz in meinem Heimatort. Und es war sehr interessant, was er zu sagen hatte über die Apostelgeschichte 14, über den Dienst des Paulus und Barnabas in Derbe und dann Lystra. Also in diesem galatischen Gebiet, wie er vorgegangen ist, wie er gesprochen hat. Also dieser Missionar und auch andere, er hat dann Forschungen angestellt und hat gefunden, dass auch andere solche Anknüpfungsstellen gefunden hatten im Heidentum, so Reste von Gottesgedanken, ja, übrig geblieben war. Und da konnte man anknüpfen. Schaut einmal, das kommt von dem her, der auch dieses gesagt hat. Und so war bald eine Brücke geschlagen. Das war eine große Hilfe für Missionare. Man kann das finden in den Sprachen, in den chinesischen Sprachen hat man vieles gefunden. Darüber hat jemand geschrieben, ein kleines Büchlein, das sich lesen lässt. Es gibt allerlei Schriften darüber. Also Gott offenbart sich. Und dort dürfen wir anknüpfen, ohne dass wir sie schon deswegen heilig sprechen, beziehungsweise als Christen annehmen. Keinem Synkretismus wird hier gehuldigt, sondern wir gehen auf Entdeckungsreisen und finden, dass Menschen ohne Entschuldigung sind vor ihrem Gott. Ja. Sie haben Licht in ihrem Gewissen und auch in ihrer Kultur. Immer wieder ist dieses Licht. Also unsere Aufgabe ist es, Ja zu sagen zu allem Guten, das noch da ist. Und wenn das Christentum Gutes bewirkt hat, das war das Gute, das aus der Reformation eine ganze Kultur, eine christliche Kultur erwuchs. Man hatte das System der Landeskirchen, was natürlich nicht biblisch war, aber immerhin unter diesem Dach konnte sehr viel Gutes gelehrt und gemacht werden, sodass eine ganze Bevölkerung, ein ganzes Volk lernte, auch wenn sie nicht immer wiedergeboren waren, christlich und biblisch zu denken. Und wenn dann Evangelisten hinauszogen, konnten sie schnell anknüpfen an dieses Gut, das im Volk saß. Viele hatten in jener Zeit, wir haben das erlebt, nach dem Zweiten Weltkrieg, Hunderte haben sich bekehrt. Wir konnten immer wieder anknüpfen. Ja? Ich musste dann aber auch lernen, dass ich noch klarer das Evangelium sagen musste. Aber immerhin, viele Menschen kamen schnell zum Glauben durch den Druck ihrer Erlebnisse, aber weil etwas vorhanden war. Heute ist das viel schlimmer, heute ist es viel schwieriger. Heute ist wenig Kenntnis da und es braucht viel mehr Vorarbeit und viel mehr Befreundung und Geduld, um Menschen zu Jesus zu führen. Es ist noch möglich, wenn Gott jemanden in die Krise bringt, dann kann man dort anknüpfen. Ja? Ein japanischer Christ hat herausgefunden, wenn man herausfinden kann, wo der Schuh drückt bei einem Menschen, dann kann man dort anknüpfen und ihn zu Jesus führen. Er hat viele Menschen zu Jesus geführt, auf diese Art und Weise, durch diesen kleinen Weg. Der Herr gebraucht natürlich jeden verschieden. Also Salz und Licht wollen wir sein in dieser Welt. Und Petrus hilft uns an dieser Stelle. Er hat das von seinem Herrn und Meister gelernt. Und mit diesem Brief zeigt er uns, wie das geschehen kann. Mit Evangelium und mit einem Ja zu dem, was noch ein Rest von Gutem da ist in einer sündlichen Welt, kann viel erreicht werden für die Sache des Evangeliums. Dazu dient ganz besonders der mittlere Teil. Dann kommt ein Teil, wo das Ende ins Auge fällt. Ab Kapitel 4, der zweite Teil, oder der, Entschuldigung, der dritte, der mittlere Hauptteil, geht bis zum Ende von Kapitel 3. Ab Kapitel 4, das merkt man sofort, wenn man Vers 1 liest, ist von einem Ende die Rede. Ist es Vers 1? Ja, Vers 1. Ein Ende gemacht mit Sünde. Und immer wieder ist dann, oder mehrere Male ist von einem Ende die Rede. Wir haben zweierlei Ende in diesem Abschnitt, Kapitel 4. Das ganze Kapitel ist dieser zweitletzte Teil des Briefes, Hauptteil des Briefes. Wir haben ein Ende, das hinter uns liegt. Jesus hat ein Ende gemacht, gleichsam mit der Sünde. Und wenn wir uns mit ihm gestorben und auferstanden halten, dafür halten, dann haben wir Schluss gemacht mit der Sünde. Wir haben mit ihm gelitten. Sein Tod ist unser Tod, sein Leiden ist unser Leiden. Sein Leben, seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Aber es liegt auch ein Ende vor uns. Davon spricht er in Vers 7, aber das Ende aller Dinge ist herbeigekommen, das kommt noch. Es wirft seine Schatten vorweg und wir merken, das Ende nähert sich, ja, aber das eigentliche Ende kommt, wenn Jesus der Geschichte dieser Welt ein Ende bereitet. Dann haben wir in Kapitel 5, im ersten Teil des Kapitels, etwa bis, sind nicht viele Verse, vielleicht bis 9 oder 10, kleine Hilfen für das Gemeindeleben, für das Gemeinschaftsleben der Christen. Bei Paulus spielt das eine größere Rolle. In diesem Brief hat Petrus etwas darüber zu sagen, aber es war eigentlich nicht sein Anliegen, Gemeindeleben mit ihnen zu studieren. Aber er gibt dort sehr praktische Winke für unser Miteinander im Gemeindeleben. Und dann kommen die Schlussverse, die dann natürlich an den Anfang erinnern. Ein Brief hat drei Grundteile, einen Eingangsgruß normalerweise, einen Eingangsgruß, einen Hauptteil, das ist der größere, der Leib des Briefes, und dann einen Schluss. Der Hebräerbrief hat keinen Eingangsgruß, der steigt gleich hinein in den Hauptteil, hat aber Schlussverse, persönliche Elemente. Briefe sind also etwas verschieden, aber die meisten Briefe haben diese Grundstruktur eines Briefes. Eingang, Gruß, Hauptteil, Hauptanliegen und dann Schluss, Grüßen, Gedanken. Kommen wir nun zu 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, ich lese den Abschnitt, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, führt euer Leben in Furcht. In der Zeit, in der ihr wie Ausländer in der Fremde wohnhaft seid. In dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichem, mit Silber oder Gold erlöst wurdet, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensführung. Sie waren also vornehmlich nicht Juden, sondern Heiden, Menschen. Sondern mit kostbarem Blut als eines tadellosen und fleckenlosen Lammes, dem Blut des Christus, der im Voraus gekannt war, vor Gründung der Welt, aber auf die letzten Zeiten zu geoffenbart wurde, euretwegen, die ihr durch ihn, durch Christus, an Gott glaubt, der ihn von den Toten erweckte und ihm Herrlichkeit gab, so dass euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott sein darf. Alles ein Satz. Kernsatz, um den sich Satzteile bilden, den haben wir in Vers 17. Führt euer Leben oder wandelt, führt euer Leben in Furcht. Furcht ist hier nicht mit Angst zu verwechseln. Wir können dankbar sein, dass wir in der deutschen Sprache die beiden Wörter haben. So können wir unterscheiden, wenn wir die Bibel lesen. Furcht ist höchster Respekt vor einer Autorität. Wenn Sie auf der Straße fahren, sind Sie vielleicht gleichgültig. Vielleicht haben Sie erlebt, dass die grün gekleideten Männer sehr spärlich gesät sind in der Gesellschaft. Und dann leisten Sie sich vielleicht etwas. Aber aus irgendeinem Grunde, ich nehme jetzt dieses Extrembeispiel an, aus irgendeinem Grunde trifft es sich so, dass während Sie fahren, mit einmal merken Sie, dass so ein grünlicher Wagen vor Ihnen herkehrt. Sie schauen Ihren Spiegel und tatsächlich ist noch einer hinter Ihnen. Und es ist eine breite Straße und Sie stellen fest, es ist einer zur Linken und einer zur Rechten. Wie fahren Sie? Das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Ja? Ein lieber Bruder, den manche von Ihnen vielleicht kennen, ich will jetzt seinen Namen nicht erwähnen, der fand heraus, dass er war zu einer Polizeimütze gekommen. Und die hat er hinten aufgelegt. Und er hat festgestellt, dass er keine Schwierigkeit hatte mit auffahrenden Autos hinter ihm. Wenn er 50 fuhr, dann fuhr alles hinter ihm 50. Das ist Furcht, nicht Angst. Sie haben keine Angst, Sie fahren 50. Okay, ja. Sie hätten vielleicht einiges, ja. Wir kennen unsere Gesellschaft etwas, wir kennen schon inzwischen die Polizei. Sie ist oft sehr geduldig und zuvorkommend und so weiter, entgegenkommend und lässt schon manchmal durch die Finger gehen. Aber, und deshalb haben Sie auch nicht Angst, wenn Sie mal vielleicht 55 fahren. Großes kann Ihnen da vielleicht nicht passieren. Aber wenn schon 4 Wagen da gleich sind, dann fragen Sie sich vielleicht, ist hier ein Grund? Ja, was? Und dann sind Sie vielleicht doch etwas vorsichtiger. Uns fehlt die Furcht vor Gott. Uns fehlt in der Gesellschaft die Furcht Gottes. Der Mensch hat sein Gewissen abgestumpft und es meldet nicht mehr die Gegenwart Gottes. Und er sieht auch wenig Zeichen von der Gegenwart Gottes um ihn her. Es geschieht nichts, wenn Menschen Böses tun. Sie können es sich leisten, dies und das zu tun und es kommt keine Strafe. Wir haben ja sogenannte Freiheit. Ja? Das heißt also für viele Freiheit zum Sündigen. Und so leben sie so weiter. Natürlich haben sie Krisen, wenn Krankheit eintritt oder ein Unfall, dann jammern sie. Und wo bleibt Gott plötzlich? Ja? Wo Gott bleibt, wenn alles gut geht, danach fragen sie nicht. Aber ab und zu werden sie an Gott erinnert, aber sie können da nichts mit ihm anfangen. Und viele werden bitter. Das Evangelium, das Wort Gottes, die Botschaft Gottes, hat nachgelassen, weil Christen versäumt haben, ihr Zeugnis abzugeben in der Gesellschaft. Wäre das weitergegangen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg so stark anlief, dann hätten wir heute eine andere Gesellschaft. Aber in jenen Jahren wurde sehr viel Evangelium verstreut, ausgestreut. Es gab Evangelisten, es gab gläubige Pfarrer, gläubige Christen überall, auch hochgestellte Christen, auch in Regierungskreisen. Es war sehr viel an Gottesfurcht da. Die jüngeren Menschen, für die ist das fremd, wenn ich das jetzt sage. Es gab damals Zeiten, wo die Regierung die Kirche fragte, was sollen wir machen? Die suchten Weisheit, die suchten Wegweisung und hatten noch die Voraussetzung in sich, die Kirche, die muss es wissen. Aber das war vor 68, das Krisenjahr, wo die Universitäten brannten. Nachdem ist es anders geworden, auch in der Kirche. Aber vor dem hatten wir viele, viele gläubige Pfarrer. Pfarrer Schnegel konnte 1000 gläubige Pfarrer zählen in der Bruderschaft. Ich bin einen solchen Tagen gewesen. Das war herrlich. Dort lernten sie, wie Gemeinde gebaut werden kann innerhalb der unbiblischen Landeskirchensituation. Nun ist diese Furcht Gottes aber nicht mehr da. Furcht Gottes ist etwas Gesundes. Noah hat Gottesfurcht. Menschen in der Bibel, die uns bekannt sind, sie hatten Gottesfurcht. Sie waren gottesfürchtig. Das heißt, sie hatten den höchsten Respekt vor Gott. Bei ihnen war Gott eine Autorität und sie richteten sich danach aus. Das bringt das Wort Furcht zum Ausdruck. Man richtet, stellt sich darauf ein, hier haben wir es mit einer Erhabenheit zu tun, hier ist eine Majestät, da muss man stehen, ja. Im Krieg war ich Soldat, wir waren einmal für kurze Zeit untergebracht in einem Raum, der war wie eine Höhle, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Höhle war, mit einer Front wohl. Und wir hielten uns da auf, es war im Moment nicht viel los. Und wir waren unter uns, vielleicht einige Unteroffiziere, ich weiß nicht. Und wir saßen dann so leger und jeder machte so ziemlich, was er wollte, und es war ein Gespräch. Mit einmal tritt unser Offizier rein, ein Major. Und wir waren so gewohnt mit ihm, wir waren ziemlich kollegial mit ihm. Aber jetzt fiel ihm etwas ein, offenbar, ich weiß nicht, ob es seine Laune war. Er stand da und nichts rührte sich. Und dann rief er aus, wo ist der Gruß? So ungefähr, ja. Und natürlich standen wir, nicht so, Entschuldigung. Ich muss jetzt an einen anderen Soldaten mal denken, der einen Witz machte. Er kam in die Hütte, wo wir waren, und tat so, Heil Hitler, falls wir verlieren. Ja. Wenn wir verlieren, dann müssen wir das lernen, meinte er. Ja. Wir haben natürlich unseren kanadischen Gruß gegeben. Das war Furcht. Nicht Angst, wir hatten keine Angst vor unserem Major, hat uns nichts gemacht. Aber er hat uns gescholten, ja. Und wir gewannen wieder Respekt. Es gehörte sich natürlich, dass wir aufstanden. Ja? Vor einem Offizier stand man auf und grüßte. Und das ist ein kleines Bild. Wir haben das aber verlernt. Junge Leute haben es verlernt, vor grauem Haupt aufzustehen. Wir sind es gewohnt, dass alles eingeebnet wird. Sozialismus der Werte. Ja. Alles wird eingeebnet. In der Bibel lernen wir, dass es eine Hierarchie gibt. Gott, Engel, Mensch, Tier. Und wir lernen, Respekt zu haben vor Gott und das, was mit Gott zu tun hat. Deshalb war eine Ehrfurcht da vor dem Pfarrer. Denn er erzählte von Gott. Ja? Und dann ehrte man das. Man ehrt das graue Haupt, weil in der Bibel es vorausgesetzt war, dass jemand, der schon älter geworden war, auch gerechter geworden war. Nicht graues Haar war gerade verehrenswürdig, sondern die Gerechtigkeit, die in einem Alter vorhanden sein sollte. Gott erwartete, dass man in der Gerechtigkeit zugenommen hatte. Junge Leute, heißt es in der Schrift, die können schnell weggerafft werden, in der Mitte des Lebens. Deshalb ist Jesus auch als junger Mann gestorben, weil er beispielhaft für Sünde gestorben ist. Er als der Sünder und ist als junger Mensch gestorben, als Zeichen dafür, dass er die Sünde verkörperte. Diese Ehrfurcht ist uns abhanden gekommen. Aber die sollen wir wieder lernen in Christus. Gott ist nicht nur ein liebender Gott. Er hat noch einen zweiten Pol. Er hat nicht nur einen Pol. Es gibt zwei Kardinaleigenschaften in Gott. Die sind Liebe und Heiligkeit. Und Gott ist genauso heilig, wie er Liebe ist. Johannes hat Gott kennengelernt durch Jesus Christus. Und er sagt, zweimal, Gott ist. Er sagt es dreimal, aber zweimal für die Liebe. Aber an zwei Stellen sagt er, Gott ist. In Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht, Heiligkeit. Und dann spricht er darüber. Und wie gehen wir nun mit der Sünde um, im Licht eines Gottes, der Licht ist. Und dann später, wo das klar geworden ist, dass Gott Licht ist, spricht er von Gott als Liebe. In Kapitel 4 zweimal. Gott ist Liebe, das will er auch betonen. Aber Gott ist in vollkommener Harmonie beides. Er ist immer liebevoll und er ist immer heilig. Wir haben das zu lernen, dass Gott auch heilig ist und dass wir niederzufallen zu haben vor ihm, wie wir das gesungen haben in dem Terstegenlied. In dieser Furcht sollen wir lernen zu leben. Führt euer Leben in Furcht. Ich gebe uns noch einen kleinen Überblick und morgen früh können wir vielleicht etwas näher auf die Verse eingehen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, führt euer Leben in Furcht. Das heißt, führt euer Leben in Furcht, das ist der Hauptsatz in diesem längeren Satz. Und was vor diesem Satz steht, was ich gelesen habe, bevor diese Wörter kamen, das ist Voraussetzung für ein Leben in der Furcht Gottes. Was danach kommt, ist eine Hilfe, in der Furcht Gottes zu leben. Das sind Beweggründe und Hilfe. In dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichen, mit Silber oder Gold erlöst wurdet. Also, weil wir, ihr wandelt in Furcht, weil wir erlöst wurden. Als ich als junger Mensch, war noch sehr jung, als ich auf die Bibelschule kam, dann haben wir viel gesungen, das war sehr schön, Evangeliumslieder, und in einem Lied sangen wir, da war ein Gedanke, der sich immer wiederholte, Erlösung ist frei. Das haben wir besungen zur Ehre Gottes. Einmal hatten wir einen Besuch von einem Mann Gottes, der ein erfahrener Mann Gottes war, und er hörte uns singen, und dann, als er aufstand zum Reden, sagte er, bedenken wir, für uns ist das Evangelium schon frei, aber es ist nicht kostenlos gewesen. Es hat sehr, sehr viel gekostet. Daran wollte er uns erinnern. Erst danach können wir sagen, Erlösung ist frei. Es hat sehr viel gekostet. Und wenn wir das bedenken, dann benehmen wir uns ganz anders. Ich hoffe, dass wir uns ganz anders an einem Sarg benehmen, als an einer Hochzeit. Wenn der Tod uns vor Augen steht, dann ist der Ernst des Lebens da. Und wenn wir nach Golgatha schauen, wo die Sünde verkörpert wurde in einem Sohn des vollkommenen Gottes, sündlos war er und hat die Sünde auf sich genommen, dann vergeht einem das Lachen. Dann ist nicht das Leben so hoppla hoppla, ja, und leichte Musik, noch mit Trommel und so weiter. Nee, da soll alles schweigen. Und einmal sehen, was es Gott gekostet hat, um mich zu erlösen. Und dann lernt man, in den Fußstapfen Jesu zu wandeln, in der Furcht Gottes. Bedenkt, ihr wisst, was es gekostet hat. Das war nicht einfach so Silber und Gold, das da in die Kasse geworfen wurde. Das war das Blut eines sündlosen, makellosen Lammes, das schon vor Gründung der Welt ersehen war. Das ist ein alter, langer, ewiger Plan Gottes gewesen. So wichtig war das. Aber wenn man alles das überlegt, ja, dann lernt man doch Respekt zu bekommen vor einem Gott, der so einen Plan der Erlösung ausgeführt hat. In dem Wissen, wie ihr erlöst wurdet. Vers 19. Sondern mit kostbarem Blut. Vers 20 ebenfalls. Und dann kommen wir zu 21, die ihr durch den Glauben, durch ihn an Gott glaubt. Ein weiteres. Wir sollen bedenken, dass wir zu Gott gefunden haben über Jesus Christus. Diese Leute hatten nun wenig oder nichts von Gott gewusst, aber als sie von Jesus hörten, dann fanden sie bald den Weg zum lebendigen Schöpfer Gott. Durch Jesus, durch die Bote von Jesus, kamen sie in Verbindung mit Gott. Aber auch wir, die wir von Gott wussten, er wäre uns fremd geblieben, wenn wir nicht zu Jesus gefunden hätten. Aber durch Jesus haben wir zu Gott gefunden. Und jetzt wollen wir Gott dankbar sein und in vollem Respekt vor ihm unser Leben mit Jesus leben. Das ist so ein kurzer Blick über diese Verse. Ich denke, ich hoffe, Sie haben Appetit bekommen. Morgen wollen wir weiter darüber nachdenken, aber ich denke, wir gehen dann noch weiter. Wir wollen zum Schluss kommen. Ich würde mich freuen, und ich denke auch ihr würdet euch freuen, wenn wir eine kurze Gemeinschaft anschließen könnten. Wir können dazu aufstehen. Ob jung oder alt, seien wir doch frei.
Dass du das Werk deiner Hände nicht in Verderben preisgegeben hast, sondern einen Weg zur Rettung gefunden, wo deine Liebe geoffenbart werden konnte, aber auch deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit. Wir wollen dir immer wieder neu danken, dass du auch dieses Evangelium hast uns verkündigen lassen, dass wir es glauben dürfen und dass wir jetzt in allem auch wissen, du bist Herr und Gott über allem, was geschieht, und wissen, du wirst auch alles noch zum Ziel hinausführen, wie du dir es vorgenommen hast. Danke, dass wir immer wieder neu uns damit beschäftigen können. Hilf uns nun auch, dass in unserem Leben das bewirkt, wozu du es uns gibst. Amen.
Amen.
Danke, Herr Jesus, dass du bereit warst, diesen schönen Weg zu gehen für uns. So gelebt hast, Herr, dass du im Tod gegangen bist. Und danke, dass wir heute dieser Gnade stehen dürfen und hören dürfen, lernen dürfen von dir. Und ich möchte beten, Herr, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, Herr. Dass wir auf dich blicken in allen Dingen und dich verherrlichen, Herr, durch unseren Wandel, durch unser Leben. Dass die Menschen noch sehen können, Herr, dass du unser Herr und Heiler bist.
Amen. Amen.
Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, dass du in den Riss getreten bist für uns und dass du dein Blut hast fließen lassen für uns. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du auferstanden bist als Sieger über Tod, Hölle und Satan. Und wir danken dir, Herr, dass du uns zum Sieg führst. Wir danken dir, Herr, dass du auch mit uns gehst durch eine gefährliche Welt. Du wirst fertig mit unserer Umwelt. Bestehen sie aus Menschen oder aus Natur. Alles ist in deiner Hand. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, Herr, dass du uns ans Ziel bringen wirst. Lass uns, Herr, nah bei dir bleiben. Du, Herr, lass uns die Gemeinschaft mit dir noch mehr pflegen. Stunde um Stunde, Minute um Minute. Lass unsere Gedanken nie weit weg von dir sein. Amen. Wir nehmen Platz. Vielleicht können wir noch ein Lied als Antwort auf das Wort Gottes singen. Das darf jemand eins vorschlagen.
Zweihundertachtzehn. 218. 218. 218.